Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die politischen Grabenkämpfe von heute finden nicht nur im Bundestag, in Fernsehtalkshows oder in der Presse statt, sondern auch in den sozialen Medien. Dort ist Franziska Schreiber aktiv. Sie twittert und macht YouTube-Videos über gesellschaftspolitische Themen. Bekannt wurde sie als AfD-Aussteigerin. Noch 2017 saß sie im Vorstand der Jungen Alternativen, der Jugendorganisation der AfD. Dann folgte der Parteiaustritt. In dem Buch Inside AfD beschreibt sie ihre Erfahrungen in der Partei und hält auch regelmäßig Vorträge. Zum Beispiel im Potsdamer Einstein-Forum, wo sie vor ein paar Tagen Strategien der Gegenwehr gegen Rechtsextremismus diskutierte. Ich habe vor der Sendung mit Frau Schreiber sprechen können, die zurzeit an ihrem zweiten Buch arbeitet. Darin geht es unter anderem um die Generation YouTube, Rezo und die alten Politikerinnen und Politiker. Hallo Frau Schreiber.
Hallo.
Frau Schreiber, Sie sind online sehr viel unterwegs. Die Altparteien bewegen sich durch dieses Territorium ja eher ein wenig unbeholfen. Also man denke ja an das angesprochene Rezo-Video. Was geht da schief?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Politiker den Moment verpasst haben, als die Leute bei YouTube zum Beispiel, als es da diesen Umbruch gegeben hat, von einem Klientel, das vielleicht man eher als Nerds bezeichnen würde, ja, als eine kleine Gruppe von Eingeschworenen. Und das hat sich gewandelt. Heute ist die Mittelschicht bei YouTube kaufkräftiger Kunde, ja. Also meine Eltern sind regelmäßig auf YouTube unterwegs, meine Großeltern sind auf YouTube unterwegs. Also dieser Empfängerkreis ist viel größer geworden. Auch die Macht, die junge YouTuber haben, die ist viel größer geworden. Und die Politiker haben ganz offensichtlich diesen Moment verpasst. Sie glauben immer noch, es handele sich da um eine Gruppe von Kids, die da irgendwie privat und hobbymäßig irgendwas macht. Und diese Zeiten sind lange vorbei. Wenn ich mir meine Lieblings-YouTuber angucke, dann haben die eine Reichweite von mehreren Millionen Menschen. Das heißt, das sind mehrere Millionen Menschen, haben sich ganz bewusst entschieden, dass sie die Videos dieser Leute immer und immer wieder sehen möchten. Sie möchten benachrichtigt werden, wenn ihre Lieblings-YouTuber ein neues Video veröffentlichen. Und dann schauen sie diese Videos auch. Wenn wir uns das vorstellen, was das bedeuten würde für die alten Medien, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also da ist es, wenn man sich da vorstellen würde, man würde mit dem Moderator einer Fernsehsendung, die eine derartige Reichweite hat, würde man so sprechen, das wäre ja unvorstellbar. Das würde man nicht tun als Politiker.
Das heißt, es wurde auch das diskursive Potenzial der Digitalisierung verschlafen.
Absolut, natürlich. Also ich finde es unvorstellbar, wenn ich mir anschaue, dass schon Barack Obama vollkommen auf diesen digitalen Wahlkampf gesetzt hat, ja, dass der ganz stark mit YouTubern gearbeitet hat, dass der mit neuesten Apps gearbeitet hat. Der komplette Wahlkampf war digitalisiert und wir wissen, wie lange das her ist. Dann ist es mir ein absolutes Rätsel, wie das in Deutschland so lange dauern konnte, wie das so eine behäbige Entwicklung sein konnte. Das ist alles ja nicht neu. Wir reden ja nicht über Entwicklungen, die in den letzten 2, 3 Jahren passiert sind, sondern wir reden von Entwicklungen, die teilweise 4, 5, 6 Jahre her sind. Also haben die Politiker ein großes Glück gehabt, dass die Jugend lange Zeit sich eben nicht politisiert hat, dann hätten wir diesen Vertrauensverlust oder dieses offen gezeigte Unverständnis auf beiden Seiten, dann wäre uns das schon viel eher aufgefallen.
Also wenn man sich anguckt, es gibt ja trotzdem Versuche, mit Jugendlichen in Kontakt zu treten. Und wenn man sich diese Versuche anguckt, dann haben die immer so etwas ungewollt Peinliches. Also im Internet-Slang würde man vielleicht sagen, das ist ziemlich cringy, wenn so ein Politiker, also es ist sehr peinlich, es wirkt so gewollt, wenn der mit Jugendlichen spricht. Wo verläuft denn da die Grenze zur Anbiederung für Sie?
Also was man meiner Meinung nach nicht tun sollte und auch nicht tun muss, das weiß ich daher, weil auch ich diese Jugendsprache nicht beherrsche und es mir auch absolut verboten habe, es zu versuchen. Das ist wirklich diese Jugendsprache nachahmen zu wollen.
Geht gar nicht.
Das geht absolut gar nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe von Politikern. Das ist auch nicht die Aufgabe von mir zum Beispiel. Ja, auch ich bin ja ein schon alter Hase. Also ich bin ja weit davon entfernt, irgendwie jetzt von den Kids sozusagen als gleich alt betrachtet zu werden. Aber ich glaube doch, dass man sich meine Videos auch in einem jungen Alter durchaus gerne anhört oder ansieht. Das liegt einfach daran, dass ich eben nicht versuche, ganz speziell, in einer ganz speziellen Tonart mit jungen Leuten zu kommunizieren, sondern sondern dass ich sie einfach ein Stück weit ernst nehme, dadurch, dass ich eben mit ihnen so rede, wie mit jedem anderen auch. Das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Und zu glauben, junge Leute würden einen nicht verstehen, wenn man mit ihnen redet, wie mit ganz normalen anderen Menschen, in Anführungsstrichen, ja, also das zeigt ja schon, was da für ein komischer Gedanke dahinter steht. Das spüren Jugendliche natürlich sofort, wenn da versucht wird, eine spezielle Sprache für sie zu finden. Das mögen sie, glaube ich, eher weniger und das kommt auch nicht an.
Sie setzen sich ja im Internet immer wieder mit dem Thema Rechtsextremismus auseinander. Mit welchen Strategien arbeiten denn Rechtsextreme im Netz? Also gelingt es ihnen im Vergleich zu den alten, bewährten Politikern, Jugendliche vielleicht sogar leichter abzuholen?
Bedauerlicherweise ja, und aus mehreren Gründen. Wir haben ein großes Glück, dass Jugendliche heute, dass es absolut nicht zum Zeitgeist gehört, rechtsextreme Ansichten zu unterstützen. Das ist ein großes Glück. Aber was die reine Medienpräsenz im Webbereich angeht, da ist mit Ausnahme weniger Parteien, sind gerade die rechten Parteien sehr weit vorn. Das liegt daran, dass sie auch teilweise in den klassischen Medien aus ihrer sich zumindest weniger eine Bühne bekommen haben. Deswegen hat sich schnell diese Notwendigkeit gebildet. Vielleicht sind die anderen Parteien da ein Stück weit noch zu verwöhnt. Sie kommen ständig in Talkshows vor. Sie haben deswegen vielleicht auch gefühlt, sind sie das schon sehr lange gewohnt. Und ich glaube, dass sich da diese Möglichkeit oder diese Nötigkeit ja nie gezeigt hat. Und das sehen wir sehr stark. Zum Beispiel, ich nehme jetzt exemplarisch mal die AfD, diese Vernetzung, die dort stattfindet. Sie müssen sich vorstellen, 30.000 Mitglieder sind auf Facebook untereinander vernetzt. Sie können sich vorstellen, wenn dort ein Zeitungsartikel viral geht, dann wird unter diesem Zeitungsartikel innerhalb von Sekunden oder Minuten anschließend von AfDlern kommentiert. Und das kann natürlich die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen.
Klar, das kann die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich die Rechten irgendwie auch leichter, um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, leichter junge Leute auffangen können. Also ich muss dann immer an die identitäre Bewegung zum Beispiel denken. Wenn man sich Videos von diesen Leuten anguckt, dann sind die modern geschnitten. Da läuft irgendwelche Trap-Musik im Hintergrund. Die Leute sprechen auch. Zwar auch ein wenig anbiedernd, aber dennoch, sie beherrschen diese Sprache der Jugendlichen. Welche Gefahr geht denn spezifisch davon aus?
Ja, auch das ist eine große Gefahr, sicherlich, denn wir müssen uns vorstellen, in diesem Bereich macht man eine Sache richtig, und zwar lässt man das Programm für junge Menschen eben auch von jungen Menschen erstellen. Und das ist eine Verantwortungsverschiebung, die wir bei den älteren Parteien oder bei alten Playern sozusagen nicht haben. Da haben wir sehr oft, sind die Medienverantwortlichen, honorige Leute, die sich in der Partei einen Stand erarbeitet haben, die sind aber meistens nicht in einem Alter, dass sie besonders up-to-date sind, was die Themen angeht, was die Sprache angeht, und dies vor allen Dingen auch nicht besonders gut rüberbringen können. Ja, es ist natürlich was anderes, ob ein Martin Sellner mit einer jungen Zielgruppe spricht oder ob das ich nehme jetzt mal einen Herrn Voss beispielsweise. Ja, also das ist natürlich eine ganz andere Situation.
Es gibt ja online auch sehr, sehr viel Häme. Also wir kennen das ja alle, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind. Meinungen, die werden da gerne verkürzt dargestellt und aus dem Kontext gerissen. Brauchen wir so etwas wie eine neue digitale Diskursethik? Und wie könnte diese Ethik aussehen, Frau Schreiber?
Ja, ich glaube schon, dass wir eine Art, im Internet würde man natürlich sagen, wir brauchen eine Netiquette. Die gab es ja auch schon mal. Nur haben sich Vertreter ganz verschiedenster Gruppierungen, auch nicht nur, bei weitem nicht nur Rechtsextreme, oft nicht daran gehalten. Und ich glaube schon, dass man, wenn man dort einen unterstützenden Ansatz wählen würde, ja, also ich glaube nicht, dass die großen YouTuber sich verwehren würden, wenn man auf sie zukäme und sie bitten würde, an dieser Netiquette mitzuhelfen, als Vorbild. Und das hat viel mehr Auswirkungen, wenn sich große YouTuber dafür aussprechen, dass man auf eine bestimmte Art nur miteinander umgeht, dann hat das viel größere Auswirkungen, als wenn wir das irgendwo in einem, ich sag mal, in einem Art Presserat für die YouTuber-Szene festschreiben, sich aber niemand daran hält. Das heißt, es wird nur miteinander gehen. Es geht nicht, dass wir den YouTubern sozusagen irgendwas vorschreiben oder aufsetzen. Darauf reagiert im Übrigen gerade die Web-Szene reagiert sehr, sehr angespannt auf jeden Versuch, ihre Freiheit des Internets zu berauben. Das haben wir bei Artikel 13 gesehen, da ist es immer mit viel Emotionalität verbunden, davon würde ich wirklich abraten, sondern man muss hier absolut einen kooperativen Ansatz wählen, dann kommt man auf jeden Fall auch zusammen weiter.
Sie kommen ja auch aus der AfD, darüber haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, und man hört ja immer, also man fragt sich, sich ja immer wieder, wie soll man mit der AfD umgehen? Was ist da die beste Strategie? Und man hört ja auch hin und wieder von sogenannten Ausschlussverfahren, also zum Beispiel Fußballvereine, die wollen dann Mitglieder loswerden, die in der AfD sind. Was halten Sie von dieser Praxis?
Absolut überhaupt gar nichts. Das bringt doch uns alle keinen Schritt weiter. Das vertieft die Gräben und wir müssen doch nicht fragen, ob jemand AfD wählt, sondern warum er AfD wählt. Und wo ich das weiß, das ist doch eine Chance, das zu verstehen, mit demjenigen zu reden, in Kontakt zu treten. Und gerade wenn derjenige sich in irgendeiner Art von Mitgliedschaft im Verein befindet, dann ist das doch eine Kontaktmöglichkeit, die dringend dafür genutzt werden sollte, zu verstehen, warum die Unzufriedenheit desjenigen so groß ist, und dann müssen wir auf ihn einwirken. Ich halte überhaupt nichts auch von diesem Ansatz, ja, wir reden jetzt nicht mehr mit Rechten. Was ist denn das für eine Philosophie, die da dahinter steht? Das macht doch nichts besser. Und gerade auch heute, ich höre dann immer wieder, man darf denen keine Bühne geben. Als ob es heute noch darauf ankäme, solchen Leuten eine Bühne zu geben. Das Internet hat diese Möglichkeit, dass man unbegrenzt Bühne hat. Wir müssen uns entscheiden, geben wir den Gegenargumenten eine Bühne. Das ist, was wir noch in der Hand haben. Und da kann ich nur sagen, jede Möglichkeit zur Debatte und jede Möglichkeit des respektvollen darauf hinweisen oder des respektvollen Nachfragens, warum das gemacht wird, warum die AfD gewählt wird, das ist doch viel wichtiger als Ausgrenzung und Stigmatisierung. Das hilft uns nicht.
Wir haben jetzt ja vorwiegend über rechte Problemfälle gesprochen. Wie sieht es eigentlich bei den Linken aus? Man stolpert ja online immer wieder über die sogenannte Identitätspolitik, die Partikularinteressen in den Mittelpunkt rückt und zum Beispiel auch einhergeht mit der Rede vom alten weißen Mann. Manche behaupten ja, dass genau diese Rhetorik den Rechten helfen würde. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich halte auch überhaupt nichts davon, diese Terminologie zu verwenden. Der alte weiße Mann sollte mal ein provokanter Hinweis darauf sein, auf eine Gruppe, die eben historisch gesehen keine Diskriminierung erfahren hat. Aus dieser Gruppe jetzt aber eine Gruppe zu machen, die man diskriminiert, damit die mal sehen, wie das ist, ist doch ein absolut konfrontativer Ansatz. Und das ist doch auch nichts, das ist schon wieder etwas, was die Gräben vertieft, was Wut freisetzt. Und das wird nicht zum gewünschten Ergebnis führen, dass sich dann nämlich alte weiße Männer, die ich auch nicht im größeren Verdacht habe, besonders häufig rechtsextrem zu sein. Das ist doch Unsinn. Ich halte überhaupt nichts von dieser Stigmatisierung und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Wir sollten uns immer darum bemühen, dass eben nicht anhand der Hautfarbe und nicht anhand irgendwelcher Merkmale Leute in eine Schublade gesteckt werden. Und das gilt für junge schwarze Männer genau wie für alte weiße Männer.
Franziska Schreiber, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.